Wow. Dankeschön, so schön hier sein zu dürfen. Ich habe mich riesig gefreut. Ich wurde gebeten, in Hochdeutsch zu sprechen, wobei man das nicht Hochdeutsch nennen kann, was wir Schweizer sprechen. Nennen wir es mal Deutsch. Aber vielleicht ist es etwas verständlicher als Schweizerdeutsch. Das tönt dann für die Deutschen, wie wenn wir in Zungen reden würden. Vor kurzem oder diesen Sommer hat uns Werner mal eingeladen, uns von Chur. Bis jetzt habe ich so das Werdenberg nur von der Autobahn her gekannt, so beim Durchfahren. Dann hat gesagt, kommt mal, ich zeige euch mein Hausberg. Dann sind wir mit ihm da auf den Gemsler hochgewandert und ich habe einfach gestaunt über die Schönheit an dem schönen Ort, den ihr hier leben könnt, mit dem Alpstein. Und ich glaube, das ist so ein Spiegel, weil immer wenn ich hier bin, da staune ich über die Schönheit der Menschen, nicht in erster Linie äußerlich, sondern vor allem auch innerlich. Und es ist einfach so schön, hier sein zu dürfen und ein paar Gedanken mit euch teilen zu dürfen. Das ist für mich wirklich eine Freude und ein Privileg. Ich habe Verstärkung mitgebracht, Jan. Er ist bei uns im ICF Youth Planet Leiter. Cool, bist du mitgekommen. Plus meine Frau und meine drei Kids oder unsere drei Kinder, die sind im Kids-Programm. Sie ist einfach für mich die schönste Frau, die hier rumläuft. An dem erkennt ihr sie dann, kennt ihr sie lieb. Grüßen. Genau. Wir werden heute eine Person aus der Bibel anschauen, die nicht so bekannt ist, aber die in mir eine unglaubliche Leidenschaft geweckt hat, mich in eine gewisse Richtung zu bewegen, über die ich heute noch ein bisschen mit euch sprechen möchte. Und ich muss euch gestehen, am Anfang habe ich mir gedacht, ich hatte diese Predigt vor ein paar Wochen schon bei uns in Chur und ich habe mir gedacht, eigentlich ist es zu früh, um über dieses Thema zu predigen, weil ich noch so in den Kinderschuhen stecke, was dieses Thema anbelangt, dass ich gedacht habe, jetzt läufst du mal ein Jahr, zwei wirklich in diesem Thema, gehst in diesen Prozess hinein und vielleicht dann kannst du mal darüber predigen. Und ich hatte dann das Gefühl, wie der Heilige Geist mich herausgefordert hat und gesagt hat, hey, ich spreche schon jetzt darüber. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich persönlich profitiere am meisten davon, wenn Leute mich in ihre Prozesse mit einbeziehen und nicht erst am Schluss kommen, wenn sie den ganzen Prozess durchlaufen haben und mir dann sagen, schau, so und so macht man das. Aber oftmals erlebe ich das unter Christen, dass wir genau, wenn wir in Struggles drin sind, wenn wir in Herausforderungen drin sind, nicht darüber sprechen und erst dann, wenn wir sie überwunden haben, stehen wir auf die Bühne oder irgendwo hin und sagen, Gott hat das und das bewirkt. Und dann ist Halleluja, wow, ein Wunder, so schön. Aber wie hat er das bewirkt? Erzähl mir von den Kämpfen, die du durchlaufen hast. Das ist doch das, wovon man richtig und viel profitieren kann. So geht es zumindest mir und deshalb habe ich mich entschieden, schon jetzt über dieses Thema zu sprechen. Kommen wir zurück zu dieser Person, über die wir heute ein bisschen genauer anschauen möchten aus der Bibel. Es ist eine Person, die gerade einmal in zwei Kapiteln der Apostelgeschichte vorkommt. Also es ist relativ wenig über diese Person bekannt, leider. Aber das, was wir über sie wissen, das ist unglaublich inspirierend. Und vielleicht die einen oder anderen wissen schon, von wem ich spreche. Das ist Stephanus. Er war einer der ersten Diakone in der Urgemeinde von Jerusalem. Eine unglaublich inspirierende Person. Er lebte circa 1 nach Christus, bis, man weiß es nicht ganz genau, so circa 36 bis 40 nach Christus. Und er war eigentlich so der erste Märtyrer des Christentums. Nach Christus selbst, der wegen seines Glaubens umgebracht wurde. Viel mehr wissen wir nicht über ihn, aber lasst uns doch in diese zwei Kapitel der Apostelgeschichte eintauchen. Wenn du magst, kannst du dein Handy nach vorne nehmen, Bibel oder was auch immer und mitlesen, oder wir haben es dann auch hier auf dem Screen. Und zuerst möchten wir so ein bisschen seine Berufung anschauen. Wie wurde er berufen? Und das ist weniger spektakulär, als du dir das vielleicht vorstellst. So viel zum Anfang. Wir steigen ein, Apostelgeschichte 6, Vers 1 bis 2, dort heißt es: In dieser Zeit wuchs die Gemeinde rasch. Das ist schon mal sehr gut. Dabei kam es zu Spannungen zwischen den einheimischen Juden mit hebräischer Muttersprache und denen, die aus dem Ausland zugezogen waren und Griechisch sprachen. Wir stellen uns Gemeindewachstum immer so romantisch vor. Aber eins müssen wir wissen, wenn Menschen dazukommen, dann gibt es auch immer Spannungen. Und je mehr Menschen das sind, oftmals, desto mehr Spannungen entstehen da. Auch, und das war auch in der ersten Kirche so. Wir stellen uns das manchmal so, ja, die erste Gemeinde, da war alles perfekt. Da war vieles sehr gut, aber auch die kannten schon solche Spannungen. Und zwar war das der folgende Grund: Die griechisch sprechenden Juden beklagten sich darüber, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung benachteiligt würden. Deshalb riefen die 12 Apostel die ganze Gemeinde zusammen. Es ist nicht richtig, sagten sie, wenn wir Lebensmittel verteilen müssen, statt Gottes Botschaft zu verkünden. Eine spannende Situation, in die wir hier hineingenommen werden, in diese urchristliche Gemeinde in Jerusalem. Und spannend ist, die Kirche war damals schon Multikulti, also da waren Leute aus verschiedenen Kulturen dabei. Und die Leute, die aus dem Ausland dazugezogen waren, die fühlten sich zu Recht benachteiligt, weil sie sagten, hey, ihr gebt den einheimischen Leuten mehr. Und spannend ist auch, dass die Apostel dann aber sagen, eigentlich möchten wir nicht solche interne Probleme für euch lösen, sondern wir wollen predigen. Und es war ja auch ihre Berufung zu predigen, aber man sieht hier schon, es war nicht so attraktiv, diese Lebensmittel da zu verteilen. Und in dieser Situation entsteht diese Berufung dieses Stephanus. Und ich weiß nicht, was du für ein Bild von Berufung hast, aber oftmals stellen wir das als etwas Spektakuläres vor und jetzt endlich Gott ruft mich und jetzt passiert Großes. Aber Stephanus wurde berufen, um Lebensmittel zu verteilen. Er wurde in ein Problem hinein berufen. Und oftmals ruft Gott seine Leute in Probleme hinein. Weil er sagt, ihr auf dieser Erde, ihr seid Stellvertreter Christi, ihr seid meine Hände und meine Füße, ihr könnt Licht in die Finsternis bringen, ihr könnt Hoffnung dort bringen, wo Hoffnungslosigkeit herrscht. Und er ruft Menschen in Probleme hinein, die vielleicht unspektakulär scheinen mögen, aber wo er sagt, du bist Teil der Lösung, weil Christus in dir lebt. Lasst uns weiterlesen, Vers 3 und 4, wo steht: Darum, liebe Brüder und Schwestern, sucht in der Gemeinde nach 7 Männern mit gutem Ruf, die ihr Leben ganz vom Heiligen Geist bestimmen lassen und sich durch ihre Weisheit auszeichnen. Ihnen werden wir diese Aufgabe übertragen, wir selber aber wollen nach wie vor unsere ganze Kraft dafür einsetzen, zu beten und Gottes Botschaft zu verkündigen. Ihr ganzes Leben vom Heiligen Geist bestimmen lassen. Bei diesem Satz bin ich gestockt. Und dieser Satz hat auch viel damit zu tun, in diesem Prozess, in dem ich drin bin. Etwas, was mich begeistert am Leben vom Stephanus. Deshalb habe ich auch meiner Predigt diesen Titel gegeben: Stephanus, ein Leben von Gottes Geist bestimmt. Ich finde speziell die Voraussetzungen, die hier gestellt werden, um Lebensmittel zu verteilen. Am Anfang habe ich mir gedacht, ja so, da Das ist so, wie wenn wir es auf die heutige Zeit ummünzen würden. Man sucht man schreibt eine Stelle aus mit der Qualifikation eines CEOs für irgendwo eine Fließbandarbeit auszuführen. Und ich habe gedacht, Stephanus ist eigentlich massiv überqualifiziert, um Essen zu verteilen. Und trotzdem hat er sich rufen lassen in diese Aufgabe hinein. Ihr ganzes Leben vom Heiligen Geist bestimmt. Und als ich dann mehr und mehr darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, dass eigentlich bei jedem Christ, bei allem, was wir tun, sollte vom Heiligen Geist bestimmt sein. Egal, ob du am Morgen aufstehst, zur Arbeit gehst, ob du hier am Piano stehst und Gott anbetest, ob du Essen verteilst, ob du kochst für deine Kinder, was auch immer du tust. Im Galater 5, 25 lesen wir, durch Gottes Geist haben wir neues Leben. Halleluja, neues Leben. Ich denke manchmal, wenn ich Christen anschaue, wo ist dein neues Leben? Haben wir neues Leben? Darum wollen wir uns jetzt ganz von ihm bestimmen lassen. Und dieses Bestimmen lassen, das löst bei mir manchmal so ein dumpfes Gefühl aus, weil ich das Gefühl habe, ich möchte aber selber bestimmen, was in meinem Leben läuft. Und dann weist mich Gott liebevoll darauf hin, dass ich noch nicht ganz verstanden habe, wie er über mich denkt. Weil Gott ist Liebe und Gott möchte das Beste für mich. Und es gibt nichts Besseres für mein Leben, als wenn ich mich ganz von ihm bestimmen lasse. Wenn wir das verstehen, wie gut Gott ist und was er für einen Plan hat für unser Leben, dass er gekommen ist, um das Leben zu bringen, das Leben in ganzer Fülle, dann bin ich der Erste, der sagt, ich möchte mein ganzes Leben von dir bestimmen lassen, weil ich schon so oft erlebt habe, dass wenn ich selber bestimmt habe, dass ich mich irgendwie ins Abseits manövriert habe, dass Schmerz und Trümmer daraus entstanden ist. Darum möchte ich dich heute Morgen einladen, dein Leben vielleicht zum ersten Mal oder wieder neu diesem Geist von Gott hinzugeben und zu sagen, bestimm du mein Leben, weil dann kommt's gut. Und ich glaube, Stephanus hat genau das gelebt. Das sehen wir bei den wenigen Versen, die wir über ihn lesen, sehen wir immer wieder, er hat sich von diesem Geist von Gott bestimmen lassen. Er hat ihm die erste Priorität in seinem Leben gegeben. Und es war unglaublich, was er erlebt hat. Seine Geschichte hat Jahrtausende überdauert. Und aus seinem Leben ist so viel Frucht entstanden, so viel Hoffnung entstanden, so viel wurde die Kirche aufgebaut und multipliziert. Über seinen Tod hinaus. Und alles hat damit begonnen, dass er Essen gerecht verteilt hat. Gott sagt, wenn wir im Kleinen treu sind, wird er uns über Großes setzen. Lass uns weiterlesen, wie die Geschichte weiterging. Vers 5 bis 6. Mit diesem Vorschlag waren alle einverstanden. Sie wählten Stephanus, einen Mann mit festem Glauben. Und da kommt es schon wieder. Und erfüllt mit dem Heiligen Geist. Außerdem Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus. Also falls jemand noch auf der Suche ist für einen Namen für sein Kind. Kreative Namen hier. Dieser war früher einmal zum jüdischen Glauben übergetreten. Diese sieben Männer wurden vor die Apostel gestellt, die für sie beteten und ihnen die Hände auflegten, um ihnen diese Aufgabe zu übertragen. Das ist die Berufungsgeschichte von Stephanus. Und das Zweite, was wir ein bisschen anschauen möchten aus seinem Leben, das ist der Dienst des Stephanus. Und darüber lesen wir dann Vers 8. wo es heißt, Stephanus vollbrachte öffentlich durch Gottes Gnade und Kraft große Zeichen und Wunder. Also dieser Stephanus war hauptberuflich Essensverteiler und nebenberuflich war er auch noch Evangelist und Krankenheiler. Und als ich so den Steckbrief über ihn gelesen habe, so kirchengeschichtlicher Steckbrief, da ist mir ein Satz ins Auge gesprungen, wo sie geschrieben haben, als Diakon wirkte er in Jerusalem als Armenpfleger und Evangelist. Und das hat mich irgendwie berührt, weil ich glaube, genau das macht Kirche auch aus, dass wir uns kümmern um Menschen, die in Not sind. Was nützt es jemandem, die frohe Botschaft zu bringen, wenn er Hunger leidet, wenn er nicht versorgt ist mit dem, was er zum Leben braucht? Und umgekehrt, was nützt es jemandem, einfach nur zu helfen, Essen zu geben, aber ihm keine Hoffnung zu geben? Und ich glaube, das sollte Kirche ausmachen, dieses Armenpfleger und Evangelist. Dass wir uns in beidem engagieren als Gemeinde und in beiden Bereichen Hoffnung bringen können. Und dieser Stephanus hat durch sein Leben so viel Frucht hervorgebracht. So viel Segen hervorgebracht. Und ich stelle mir immer mal wieder die Frage, für welches Reich bin ich eigentlich gerade am Arbeiten? Baue ich einfach mein Reich auf? Oder arbeite ich wirklich für dieses Reich von Gott, dass Menschen seine Liebe erfahren können? Bringt das, was ich tue, Frucht, die Bestand hat, die einen Ewigkeitswert hat? Oder tue ich einfach Dinge, damit sie getan sind? Ist es einfach Holz und Stroh, was ich tue? Und dieser Gedanke führt mich in den nächsten Vers, der auch viel damit zu tun hat, mit diesem Prozess, den ich innerlich am Bewegen bin. Und zwar lesen wir den im 1. Korinther 3, Vers 11 bis 13, wo es heißt, das Fundament, das bei euch gelegt wurde, ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Allerdings kann man mit den unterschiedlichsten Materialien weiterbauen. Manche verwenden Gold, Silber, kostbare Steine, andere nehmen Holz, Schilf oder Stroh. Doch an dem Tag, an dem Christus sein Urteil spricht, wird sich zeigen, womit jeder gebaut hat. Dann nämlich wird alles im Feuer auf seinen Wert geprüft und es wird sichtbar, wessen Arbeit den Flammen standhält. Sprich, die entscheidende Frage ist, sind die Dinge, die ich tue, von Gottes Geist bestimmt oder nicht? Und ich kann gute Sachen machen, ich kann fromme Dinge machen, ich kann sogar predigen. Wenn es aus der falschen Motivation heraus geschieht, wenn es nicht in diesem Auftrag, in diesem Mandat von Gottes Geist geschieht, dann ist es Heu und Stroh. Dann wird daraus keine Frucht entstehen, die Bestand hat. Und ich glaube, es tut so gut, sich immer mal wieder diese Frage zu stellen. Womit baue ich das Reich Gottes? Womit baue ich mein Leben? Nicht in einem religiösen Druck oder Stress und immer das Gefühl haben, Angst zu haben, ich baue mit den falschen Materialien, aber sich ehrlich zu reflektieren. Baue ich mein Reich oder baue ich sein Reich? Und auch ab und zu mal innezuhalten, sich Zeit zu nehmen und Gott zu fragen, was möchtest du, dass ich tue? Und such nicht zu weit. Bei Stephanus war es Essen zu verteilen. Gott stellt unsere Berufungen nicht hunderte Kilometer von uns entfernt auf. Ich meine jetzt nicht unbedingt, distanzmäßig, sondern so. Meistens sind die Dinge nahe in unserem Umfeld, wo Gott Dinge für uns vorbereitet hat. Und ich möchte lernen, wie Stephanus ein Leben zu leben, das von Gottes Geist bestimmt ist. Ich habe mir den Satz formuliert, nicht programmorientiert leben und arbeiten, sondern geistgeleitet. Und wie oft leben wir einfach das, was unsere Agenda uns vorgibt, ohne darüber nachzudenken und nachzufragen, ist das jetzt das, was Gott tun möchte, im Hier und Jetzt? Und es ist so interessant, sich auf diese Reise zu begeben und Gott in seinen Alltag einzuladen und zu fragen, was möchtest du denn jetzt in dieser Situation tun? Dann kommen auf einmal verrückte Ideen, wo schreibe dieser Person, bete für diese Person. Und du merkst, wie Gott durch seinen Geist in unser Leben reinkommt und anfängt, Dinge zu bewirken und zu bewegen. Wie du Licht und Salz sein kannst, wie dein Glaube lebendig und feurig wird, wie du Wunder und Zeichen erleben kannst. Weil Gott hat es vorbereitet. Aber oftmals sind wir zu busy, zu beschäftigt in unserem Alltag, um wirklich auf diese Stimme zu hören. Und ich glaube, ich bin jetzt mal so frech zu sagen, ich glaube, es geht vielen Christen genauso wie mir, dass wir oft programmorientiert leben und nicht geistgeleitet. Und eine große Gefahr, die ich auch bei uns sehe, ist Wohlstand. Ich glaube, je mehr Wohlstand wir haben, desto größer wird unsere Seele, desto lauter schreit unsere Seele, was sie noch alles möchte und will und braucht. Und desto weniger hören wir diese Stimme vom Geist, von Gott, der zu unserer Stimme spricht. Ich glaube, es ist eine Gefahr, dass das Wohlstand eine Überbetonung gibt für unsere Seele. Ich sage nicht, dass es grundsätzlich schlecht ist, aber ich glaube, wir können lernen, besser damit umzugehen. Und logisch, es ist ein lebenslanger Prozess und das ist ja auch nichts Neues als Christen, wo wir sagen, Jesus, du sollst immer größer werden in meinem Leben. Und man kann es auch übertreiben, es gibt dann Leute, die übergeistlich daherkommen und die sagen, ja, ich gehe nicht aufs WC, wenn der Geist Gottes mich nicht drängt. Ja, gibt es auch solche Leute? Das meine ich nicht. Sondern ich meine ein gesundes Connected-Sein im Alltag mit diesem Geist von Gott und uns von ihm führen und leiten lassen. Ich glaube, wenn wir uns nach mehr Intimität, nach mehr Frucht, nach mehr Vollmacht, nach mehr Erweckung sehnen, ist dies ein wesentlicher Baustein dafür, dass wir uns mehr und mehr von diesem Geist von Gott führen und leiten lassen. Lass uns lesen, wie es weitergeht, Vers 9 bis 10. Eines Tages verwickelten ihn Anhänger einer jüdischen Gemeinde, die sich die Freigelassenen nannten, in ein Streitgespräch. Auch Leute aus Kyrene, Alexandria, Zilizien und der Provinz Asia beteiligten sich daran. Aber keiner von ihnen hatte der Weisheit, mit der er sprach, etwas entgegenzusetzen. Denn in ihm wirkte der Heilige Geist mit seiner Kraft. Du kannst diese zwei Kapitel über Stephanus lesen und es kommt immer wieder. Es war nicht er, der redete, sondern es war Gottes Geist, der ihm Weisheit schenkte. Stephanus war ein Werkzeug in der Hand Gottes, der sich voll und ganz ihm zur Verfügung gestellt hatte. Und Gott sucht solche Frauen und Männer, die sagen, ich bin hier, brauche mich Gott, ich will mein Leben dir zur Verfügung stellen. Und Stephanus hat das bis in den Tod hinein gemacht. Ich denke, wahrscheinlich hatte er auch so seelische Wünsche und Träume. Wie jeder Mensch das eigentlich auch hat. Vielleicht hat er sich überlegt, ja, in meiner Pension ein Häuschen am See Genezareth, am Abend mit dem Ruderboot ein bisschen auf den See fahren und angeln gehen und das Leben genießen. Und das ist ja grundsätzlich nicht etwas Verkehrtes. Aber die entscheidende Frage ist, Wer hat den Lead in unserem Leben? Ist es unsere Seele und ihre Bedürfnisse oder ist es unser Geist, der mit Gottes Geist in Verbindung steht? Wer ist der Chef? Wer ist der, der am Schluss das letzte Wort hat? Das Häuschen am See Genezareth oder der, der sagt, du wirst wegen Christus sterben? Und Stephanus hat sich entschieden, diesem Geist von Gott erste Priorität in seinem Leben zu geben. Und daraus ist so viel Frucht entstanden. Im Galater 5,16 heißt es, darum sage ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Da haben wir es wieder. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Ich glaube, das ist so ein Schlüssel. Wenn unsere Seele so laut wird und so schreit und so bedürftig ist, das kennt jeder von uns. Gerade auch jetzt in meiner Ehe mit 3 kleinen Kindern, da ist man manchmal so bedürftig und jeder wünscht sich mal ein bisschen Zeit für sich alleine. Und da schreit die Seele. Und wenn wir da lernen können, das darf sein, aber es kann nicht sein, dass unsere Seele die lauteste Stimme in uns ist. Und die ist die bestimmt, weil dann manövrieren wir uns oft an Orte, die kein Leben bringen. Die Geschichte von Stephanus geht dann weiter, er wird verleugnet, man sucht falsche Zeugen gegen ihn, er wird vor Gericht gestellt und man wirft ihm Gotteslästerung vor und für die damalige Zeit bedeutet das, dass ihm eigentlich die Todesstrafe drohte. Und dann hält dieser Stephanus eine Verteidigungsrede vor diesem versammelten Hohen Rat, die ist legendär. Falls du mal das ganze Alte Testament in einem Kapitel zusammengefasst lesen möchtest, empfehle ich dir die Verteidigungsrede von Stephanus. Er bringt das da sehr auf den Punkt. Und vor dieser Rede lesen wir Folgendes im Vers 15, heißt, die Mitglieder des Hohen Rats blickten gespannt auf Stephanus und jedem fiel auf, dass sein Gesicht aussah wie das eines Engels. Man muss sich das mal vorstellen. Und die hatten da noch nicht so Scheinwerfer wie wir heute. Die Herrlichkeit Gottes war in seinem Leben so präsent, dass es sogar aus ihm heraus strahlte. Dass sein Gesicht erleuchtet war, dass es jeder sehen konnte. Aber mich fasziniert das. Ich habe euch noch ein Bild mit, schon eingeblendet, perfekt. Wie das so ein bisschen zeigt, dieser Stephanus in diesem Rat. Und erfüllt von diesem Geist von Gott sprach Stephanus nachher in diesem Rat folgende Worte. Am Schluss seiner Rede sagt er zu diesen Männern, den führenden Männern des Volkes, ihr seid wirklich unbelehrbar, fuhr Stephanus fort. Ihr habt eure Ohren für Gottes Botschaft verschlossen und auch euer Herz gehört ihm nicht. Man muss sich vorstellen, das war die religiöse Elite damals, die ihr ganzes Leben eigentlich darauf ausgerichtet haben, Gott zu dienen. Und er sagt, ihr versteht es nicht, ihr habt es nicht begriffen. Genau wie eure Vorfahren widersetzt ihr euch ständig dem Heiligen Geist. Und ich weiß nicht, wie du über diesen Rat jetzt denkst und denkst, was sind das für Menschen da? Aber ich habe mich dabei erwischt, dass ich oftmals genau wie dieser Rat bin. Dass ich mich diesem Heiligen Geist widersetze in meinem Leben. Dass ich manchmal den Impuls habe, Dinge zu tun oder zu lassen, aber es nicht mache oder eben mache, obwohl ich eigentlich weiß, dass es mir nicht gut tut oder dass es gut wäre. Vielleicht kennst du solche Situationen auch in deinem Leben. Und ich möchte lernen, wie Stephanus, mich immer weniger diesem Geist Gottes zu widersetzen. Weil in allem, was er sagt und was er vorbereitet hat, ist die Herrlichkeit und die Fülle von Gott, ist das Leben im Überfluss. Und ich glaube, je tiefer unsere Freundschaft zu diesem Geist von Gott wird, desto einfacher wird es uns auch fallen, ihm zu gehorchen und unser Leben von ihm bestimmen zu lassen. Weil wir merken, wie gut das er ist, wie gut, dass er es meint. Mit uns und mit den Menschen um uns herum. Das heißt nicht, dass immer alles Friede, Freude, Eierkuchen sein wird. Aber es heißt, dass wir in dem laufen können, wozu wir berufen und bestimmt sind. Und es gibt nichts Besseres, liebe Freunde. Wenn du am Abend in deinem Bett liegst und du weißt, ich bin in dem gelaufen, was Gott für mich vorbereitet hat. Und ich glaube, dass daraus auch mehr Frucht und Segen fließen wird, als wir uns das jemals vorstellen oder uns auch nur erträumen können. wenn Männer und Frauen aufstehen und sagen, hey, ich will mein Leben ganz von diesem Geist von Gott bestimmen lassen. Das letzte Ding, Kapitel aus Stephanus' Leben, das wir noch anschauen möchten, ist sein Tod. Auch da in seinem Sterben drin verherrlicht er noch Christus. Ich finde das unglaublich. Das lesen wir Vers 54 bis 60, glaube ich. Dort steht: Über diese Worte von Stephanus gerieten die Mitglieder des Hohen Rates in maßlose Wut. Stephanus aber blickte, und da kommt es schon wieder, erfüllt vom Heiligen Geist, fest zum Himmel auf und sah dort Gott in seiner Herrlichkeit und Jesus an seiner rechten Seite. Ich sehe den Himmel offen, rief Stephanus, und Jesus, den Menschensohn, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite stehen. Jetzt schrien sie ihn nieder, hielten sich die Ohren zu, um seine Worte nicht länger hören zu müssen. Und stürzten sich auf ihn, sie zerrten ihn aus der Stadt und begannen ihn zu steinigen. Die Zeugen, die daran beteiligt waren, legten ihre Obergewänder ab und gaben sie einem jungen Mann namens Saulus, der sie bewachen sollte. Noch während die Steine Stephanus trafen, muss ich das einmal vorstellen, betete er laut: Herr Jesus, nimm meinen Geist bei dir auf. Er sank auf die Knie und rief mit lauter Stimme: Herr, vergib ihnen diese Schuld. Mit diesen Worten starb er. Ich weiß nicht, was diese Verse mit dir machen, aber mich berührt das zutiefst. Und durch den Tod dieses Stephanus, am gleichen Tag heißt es, brach eine erbitterte Verfolgung über die Christen in Jerusalem aus. Und das führte dazu, dass sie sich über die ganze damalig bekannte Welt verteilten und dass das Evangelium von Jesus Christus schlagartig verbreitet wurde. Sein Tod war der größte Katalysator für die Botschaft von der Vergebung und von der Liebe und von der Auferstehung von Jesus Christus. Es ist unglaublich, diese Geschichte. Und ich frage mich, was muss dieser Stephanus für eine Beziehung zu diesem dreieinigen Gott gehabt haben? Dass es ihm nicht mehr wichtig war, ob er jetzt nun lebt oder stirbt, sondern dass er einfach wusste, es gibt für mich nichts Besseres, als in dem zu laufen, was Gottes Geist für mich vorbereitet hat. Und ich wünsche mir das für mein Leben, dass ich in das hineinkommen kann, was Stephanus uns vorgelebt hat. Dass wir nicht unser eigenes Reich aufbauen, sondern dass wir in dem leben und laufen können, was Gott vorbereitet hat. Das ist mein Wunsch. Ich glaube, danach lohnt es sich zu streben und sein Leben hinzugeben. So sehr mit Gott verbunden zu sein, dass es nicht mehr wichtig ist, ob wir nun leben oder sterben. Ich möchte lernen, mein Leben von diesem Geist von Gott bestimmen zu lassen. Ich möchte lernen, immer besser Körper, Seele und Geist die richtigen Prioritäten zuzuordnen. Manchmal ist es dran zu sagen, Seele, du kannst jetzt ruhig sein. Ich weiß, du hast deine Bedürfnisse, aber das Wichtigste und das Beste für mein Leben ist das zu tun, was Gottes Geist mir sagt. Und manchmal können wir es auch einfach genießen und unsere Seele gut gehen lassen. Das ist mir auch ganz wichtig. Aber die entscheidende Frage ist, wer hat die Leitung in unserem Leben? Und lass uns nicht mit Holz und Stroh bauen und irgendwann feststellen müssen, dass es keinen Ewigkeitswert hat, sondern lass uns mit wertvollen Materialien bauen. Und das können wir tun, indem wir die Dinge tun, die Gott für uns vorbereitet hat, die ihm gefallen, die ihm Freude machen. Wie kann ich ein Leben führen, das von Gottes Geist bestimmt ist? Ich habe auf diese Frage keine abschließende Antwort. Aber ich habe einen Hunger und eine Sehnsucht, diesen Gott immer besser kennenzulernen, ihm immer ähnlicher zu werden. Und ich möchte jetzt noch beten zum Schluss und dich einladen, wenn du da bist, leise für dich mitzubeten, dein Herz aufzutun, wenn du sagst, hey, ich möchte wieder mehr auch erleben, wie Gottes Geist mein Leben bestimmt, lade ich dich einfach ein, mit mir mitzubeten. Und Jesus, ich danke dir, dass du, als du von dieser Erde gegangen bist, dass du uns nicht hier allein zurückgelassen hast, sondern dass du uns deinen Geist gesendet hast, als Helfer, als Beistand, als Tröster, als Lehrer, als die Kraft Gottes, die jetzt auf der Erde ist, die jetzt in uns lebt. Du sagst, unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und Jesus, du siehst all diese Menschen und mich, die wir heute hier sind und die wir eine Sehnsucht haben, mehr und mehr in deine Verheißungen hineinzukommen, unser Leben wie Stephanus von dir bestimmen zu lassen, weil wir wissen, in dir ist das Leben, in dir ist die Hoffnung, in dir ist die Kraft. Und wir wünschen uns, dass noch so viele Menschen durch unser Leben von deiner Liebe und Herrlichkeit ergriffen werden. Du bist gekommen, um Gefangene in die Freiheit zu führen, um Kranke zu heilen und um das, was zerbrochen ist, wiederherzustellen. Und lass diese Gemeinde, dieses ICF Books, ein mächtiges Werkzeug sein in deiner Hand, das in diese Region Hoffnung bringt, das in diese Region Licht bringt, dass noch so viele Menschen deine Liebe, Jesus, erkennen können. Wir beten dich an und wir proklamieren deinen Sieg über diese Stadt. Amen.